bei der ersten Folge 2021 im Intro brutalst unterbrochen worden. Weil ihr fragt euch sicher alle, wieso denn erste Folge 2021? Es gab ja schon Folgen im Jahr 2021. Da gestehen wir, dass wir die vorrecorded haben. Eventuell hat man es am einen oder anderen Moment, hat man das auch gemerkt. Aber jetzt sitzen wir wirklich jetzt 2021 jetzt erstmal wieder vor den Mics. Wir haben Sonntag, den 31. Januar und es ist fucking cold outside und damit welcome to the culture.
Yes, yo.
Schönen guten Abend.
Jungs, es ist mega kalt draußen und ich freu mich wirklich, dass wir jetzt endlich mal wieder hier sitzen und quasi auch mit diesen vorproduzierten Sachen hatte man echt so eine krasse Durststrecke, auch mit Weihnachten und hier und da und Neujahr und hast du nicht gesehen. Dass ich mich echt darauf gefreut habe, jetzt hier mal wieder zu sitzen, mit dem Mikrofon vor dem Gesicht, eure wunderschönen Gesichter auf dem Smartphone-Bildschirm zu sehen. Bockt, wie geht's euch? Wie geht's euch? Seid ihr auch so pumped wie ich?
Yes, ja. Man sieht auch so, du hast dein Setting irgendwie professionalisiert, Roman, oder? Also siehst so ein bisschen, ist der Tisch neu, ist das Setting neu, was geht da bei dir?
Nee, ich bin einfach nur der des Haussegensfrieden wechsle ich immer zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer. Und auf den Sonntagabend ist Schlafzimmer natürlich um die Uhrzeit noch nicht besetzt, so. Deswegen sitze ich jetzt hier und ich habe hier schon ein paar Folgen aufgenommen, so. Es sieht wahrscheinlich ein bisschen professioneller aus, weil hier die Lampe ragt so ins Bild. Nee, hat sich noch nichts geändert.
Also für die Leute, die natürlich gerade nicht sehen, wie Roman aussieht, die sieht so ein bisschen aus wie so der nette Beamte, der dich mal eben zum Verhör lädt mit so einer klassischen Verhörlampe. Ne? So, er sieht aber ganz,
ja, das Licht.
Er sieht so ganz nett aus, aber er garantiert die Sorte, die halt dich richtig fies hintenrum dran nimmt, wenn du erstmal die ganzen Geschichten erzählt hast. Ja, das ist gerade so.
Ich spiel den
das
Good Cop einfach die ganze Zeit so, ey, ist in Ordnung, ey, Digga, wir wissen das und ich weiß auch, wie es läuft und man, aber weißt du, du musst mir auch ein bisschen helfen hier und so. Und dann, bam, gotcha.
Nein, Mann, alles gut. Ey, im Verhältnis zu vielen anderen geht es uns sehr gut. Also wir haben ja gerade in der Vorbesprechung auch bei dir da, Roman, Hamburg, St. Pauli, stehen die Jungs vor der Tür und frieren sich den Arsch ab, während sie irgendwie Zehners und Zwannies verticken. Das ist auf jeden Fall gerade richtiger Scheißjob, den will ich auf jeden Fall gerade nicht haben. Und deswegen all good, stay blessed. Aber natürlich langsam könnte man mal wieder irgendwie freidrehen. Aber ich habe auch das Gefühl, Hip-Hop wacht gerade wieder ein bisschen auf. Was ist bei dir, Sosa?
Ich habe natürlich gestern das wunderschöne Winterwetter genossen, aber natürlich Shoutouts an, beziehungsweise Gedanken müssen wir alle richten, auch an alle Leute, die natürlich in dieser Zeit auf der Straße sitzen. Da gibt's natürlich genügend Organisationen, die was tun und wo man helfen kann. So, aber ich habe natürlich gestern den Schnee genossen und war draußen und muss auch sagen, strahlend blauer Himmel, Kids im Park am Rodeln. Ich glaube, alle haben mal so ein bisschen durchgeatmet und das war gestern so ein perfekter Samstag irgendwie so, ne?
Auf jeden Fall.
Der Schnee, der Blau, ja. Ne? Das war einfach
so. Glaube ich, für die Leute wirklich Sunshine. So mal krasse Veränderung. Also einfach, ich habe, als es so abends geschneit hat, war ich auch nochmal draußen und spazieren und du hast so mit 40er gesehen, die so im Park Fiction so Schnee angefasst haben und waren so, wow, geil, endlich mal neues Bild. Das war super weird irgendwie, aber auch geil.
Hast du in Hamburg ja immer so 6- bis 8-Jährige, die sagen so, boah, Schnee habe ich noch nie gesehen, krass. Ja. Ne? So oft ist nicht, ja, ist nicht weiß bei uns. Aber ey, merkt ihr nicht auch, dass also bei mir passieren so genau zwei Sachen wegen Corona. Ne? Nummer eins, sobald irgendwie eine gewisse Dichte an Menschen zusammensteht, fühlt es sich ganz komisch an. So als ob man plötzlich so ein plötzlich Klaustrophobie oder Menschenmassenängste hätte, aus dem Nichts. Ne? Ganz, ganz merkwürdig, bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Bei dem Wetter alle draußen, ne? Stadtpark irgendwo. Und Nummer zwei, was ja extrem witzig ist, ne? was du ja auch sagtest, man trifft sich wieder her, es ist endlich mal wieder die Gesichter der Homes sehen, endlich wieder connecten. Und man vermisst so viele Menschen. Ne? Aber was mir gerade auffällt, ich vermisse auch einige so gar nicht. Und da kommt irgendwie, da kommt so Corona gerade voll, so nach dem Motto, du merkst halt wirklich eigentlich, wen du mal so vermisst, wenn du jemanden mal so alle das so stimmt. ein Jahr nicht siehst oder deutlich weniger siehst. Und da merke ich halt auch, es gibt echt eine, also erschreckend hohe Anzahl, denke ich auch so, ey, eigentlich brauche ich, also nicht, das soll jetzt nicht so assig klingen, aber es ist einfach, ey, eigentlich, was ist das eigentlich? So, ne? So, wohingegen man bei anderen merkt, so, oh, ey, tut echt weh, die menschliche Nähe nicht mehr zu spüren. Also mal sehen, vielleicht missten wir dann auch alle ein bisschen unsere Bekanntenkreise aus, so nach dem Motto.
Bruder, ich habe Corona-Zeiten, habe ich gemerkt, ich gebe einen Fick auf dich. Ciao.
Ich muss aber sagen, dass es auch genau andersrum ist, ne? Dass man auch jetzt, wir haben eben mal über HSV geredet, ich vermisse so sehr, einfach mal wieder ein Game zu gucken mit den Jungs so und mal wieder, keine Ahnung, zusammenzusitzen und ein Bierchen zu trinken und so, das ist schon krass, aber jetzt langsam.
Super Bowl wird wahrscheinlich frustrierend für dich dann, ne? Also.
Ja, voll. Also.
Nur mit der besseren Hälfte Super Bowl gucken.
Ja, vielleicht noch mit Paddy Shoutouts, wenn du die Folge hörst. Aber ja, es ist blöd, Mann, und es ist natürlich auch auf Dauer langsam. Man hat sich aber auch ein bisschen schon dran gewöhnt. Also wie gesagt, jetzt war wieder Wochenende, okay, Standard, wieder nichts gemacht, ist halt immer so. Und ja, ja. Ups, ja, man gewöhnt sich dran.
Die Krankenpfleger und Krankenschwestern, ey, ermorden uns gerade so hinterrücks mit, weißt du, großen Dolchen, wenn sie das hören, was wir so.
Aber, nein, aber, on guard, wir haben alle verschiedene Realitäten. Das ist halt meine. So, ich arbeite safe. Montags bis Freitag von 9 bis 18, 30, 19 Uhr und am Wochenende chill ich. Und aber klar, natürlich weiß ich, wie hart das ist. Cashy, wenn du gerade zuhörst, ich hoffe, deine Schichten waren in Ordnung. Nee, ich weiß, wie hart das ist, aber wir haben alle unsere Duties halt irgendwie, ne?
Ja, und dann kommt es natürlich irgendwo diese ganze Spannung noch mit dazu, mit diesem ganzen Impfgame, wo man auch, also wo ich auch, wir haken das Thema gleich ab, ich weiß, ihr könnt es eigentlich nicht mehr hören, aber.
Jetzt ist mal gut,
Alter. Ja, jetzt ist mal gut, Alter, aber ich finde dann auch immer so, in dieser Diskussion denke ich mir auch mal so, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, ob ich jetzt oder in einem halben Jahr, also weißt du, mein Alter, so Standing, mein Job, so ich bin null systemrelevant, überhaupt nicht. Es ist völlig leider. Ich kann einfach auch noch ein halbes Jahr länger zu Hause rumgammeln. Tut niemandem weh und mir eigentlich auch am wenigsten, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. So, das mal wieder dazu.
Wenn man mal aus dem Thema sozusagen mal rausstartet sozusagen, merkst du gerade, und da hatten wir im letzten Jahr schon Gespräche drüber im Podcast, ob Künstler die wirklich guten Songs zurückhalten oder, ne, ich hatte so eine Zeit lang das Gefühl, da kommt ganz wenig Qualität. Und jetzt gerade so die letzten Releases und die letzten Release-Wochen, die waren dermaßen stark und viele Leute haben released und viele haben unfassbar gute Sachen released. Also ist euch Nummer 1 ist das euch auch aufgefallen und Nummer 2 habt ihr schon so 1, 2, 3 Songs dieses Jahr, die euch richtig weghauen oder wie seht ihr das so?
Ja, ich glaube jetzt Ich will es bar hat uns alle weggehauen, ne? Vera featuring Haftbefehl.
Vera? Vega.
Nee, Vera nicht.
Vera Vega. Wenn der das hört.
Alter, ja. Vera. Ich sag
Vera. Vera.
Das muss an Vera Venus liegen. Auch Shoutouts an dich, auch eine unserer größten Followerinnen. Aber nee, natürlich Vega. Vega und Haftbefehl.
Was für ein Track.
Ich will es bar.
Was für ein Track, Alter. Meine Fresse. Richtig ja, krass. Und
fühlt ihr mich jetzt so ein bisschen, wenn ich sag, das weiße Album ballert nicht? Also, weißt du, was ich meine?
Naja, er ist auch auf dem Track wieder sehr komplex und so unterwegs, aber irgendwie irgendwie ist es ein bisschen mehr on point
ja.
So.
Ja, ich muss auch sagen, so diese Art und Weise, wie Vega seine Tracks konzipiert, so diese wütende, ehrliche, offene, kompromisslose Art, so das feiere ich eh extrem hart. Also auf diesen Produktionen kann ich alle meine Lieblingsrapper noch mehr feiern, so, und auch, ey, muss ich sagen, Xatar, ganz krasse, alles, was er released hat dieses Jahr, richtig krass, und hab auch ein, glaube ich, Interview bei JamFM, glaube ich, gesehen neulich, wo er erzählt hat, dass er gerade irgendwie ein internationales, quasi Major-Label auf Indie mit irgendwie internationalen Partnern hochzieht und irgendwie die 150 Acts international signen und was weiß ich, von Fußballspieler bis YouTuber, von persischem Sänger aus Kalifornien bis deutschem Rapper, also so unfassbare Major Moves, die der Kollege macht. Und ja, irgendwie, also es gibt echt gerade einfach viel Material, ne? Es kommt viel raus.
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ey, wie wir alle mussten sich auch die Rapper und Rapperinnen mussten sich da erstmal dran gewöhnen und drauf einstellen, Digga, was geht denn jetzt hier überhaupt? Und dann so langsam kommen sie jetzt wieder um die Ecke. Wobei, glaube ich, auch so ein bisschen, weißt du, das ist so ein bisschen auch die Jahreszeit, also korrigiere mich gerne, aber gefühlt so nach Weihnachten wieder Sachen droppen, so ein neues Jahr ballern. Also weißt du, zu sagen, yo, ich bringe ein Album am 24. Dezember raus. By the way, wisst ihr, wer am 24. Dezember Geburtstag hat? Kratha. Sehe ich gerade. vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, aber ich habe irgendwie noch außer Kratha und jetzt das Haftding habe ich bis jetzt noch nichts so mitbekommen, wo ich gesagt hätte, ey, yo, geil. Außer die ganze Flair-Geschichte.
No Hugs von UFO auch. Hart.
Das wollte ich mir noch geben. Hab ich noch gar nicht. Ich habe nämlich nur von den Produktionen, also 100 Dolphins, da die ganzen Fotos und so weiter gesehen und ich habe mir das Video aber noch nicht gegeben. Ich wollte es mir auf jeden Fall mit Video geben. Habe ich auch nicht gemacht. Aber Bock, sagt ihr, oder was?
Ja, es riecht richtig böse.
Auf jeden. Und geil. Auch die Disaster-Releases sind auch Burst, Digga. Letztens war ja Nachbarschaft, glaube ich, das letzte Release.
Auch krass. Und hier staatenmäßig habe ich, weiß nicht, ob du den auf dem Zettel hast, Sosa, A Little Dirk mit Little Baby, Finesse Out the Gangway. Auf jeden Fall ganz böse. Und YBN Namir mit 21 Savage mit Upstopper. Also das sind auf jeden Fall zwei Dinger, ey, wow, Alter. Das, also ich war echt begeistert. Und auch beim No Hugs Video von UFO hat man wieder gemerkt, Aesthetics, ne? Also das ist echt wirklich, wirklich auch künstlerisch geil gemacht. Nicht nur der Song. Und ist vor allem so ein Ding, das sich krass reinzieht. Also so ganz am Anfang bist du so dabei, aber der Song bockt das erste Mal erst so richtig bei 1:30, so da ist es dann so, okay, alles klar, jetzt bin ich drin, so, ne, es ist so wie so ein Rollercoaster, musst du erstmal einsteigen und wenn du erstmal drauf bist, dann checkst du es irgendwann und es ist halt echt starkes Ding. Wird ein gutes Jahr, glaube ich, wird ein gutes Jahr.
Ja, ich bin so ein bisschen zurückgedümpelt wieder, alte Alben gehört und ich bin auf einem Track so krass hängen geblieben, Alter. Pop Smoke mit PTSD vom ersten.
Ja.
Ey, den hoch und runter die letzten drei Tage oder so. Auch sehr zu empfehlen. Ist natürlich alter Kram in unserer schnellen Hip-Hop-Welt. Jungs, wollen wir mal so ein bisschen in das Thema reingehen, weil das aber ist ja so ein bisschen auch der Punkt, um den es geht. Also im übertragenen Sinne zumindest. Weil wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie Hip-Hop und Medien zusammen funktionieren, beziehungsweise nicht zusammen funktionieren. Und mit dem Thema kam der nette Herr Jones um die Ecke. Und jetzt kann er ja auch mal erklären, warum überhaupt und wieso, weshalb.
Ja, es ist generell die Frage, warum überhaupt? Warum reden wir überhaupt? Ne? Denken sich so. nee, also ich meine, klar, Hip-Hop-Medien und generell Hip-Hop und die Medienlandschaft ist einfach unfassbar im Wandel. Natürlich einmal, dass dadurch, dass, alles digitalisiert und anders abläuft und die Leute irgendwie selber zu Kanälen werden und selber zu Sendern. Aber vor allem ist es so, dass, ja, also ab dem Moment, wo ich es überblicken kann, so ab Mitte der 90er ganz grob, war es eben wirklich so, dass Hip-Hop-Medien waren eigentlich gemacht von Fans. Ne? Das waren Fan-Magazine, das waren mehr oder weniger Plattformen von Leuten, die eher mit Liebe dabei waren. Also damals gab es auf jeden Fall schon die Backspin, das Magazin. Ich weiß gar nicht, ob es Juice schon gab. Es gab auf jeden Fall so diverse so Untergrund-Hip-Hop-Magazine, Beastie Boys, Stylefile, so, ne, die Writer unter euch werden sich eventuell erinnern. Und dann gab es, glaube ich, MZ war so eine der größten ersten Online-Plattformen auch, so mit Forum und den ganzen Geschichten. Und ja, das waren die Jungs, die den Hip-Hop geliebt haben, teilweise selbst Aktive waren, die dann eben gesagt haben, wir bringen das irgendwie raus und publizieren das, weil es natürlich auch niemand anders publizieren wollte. Und seitdem ist natürlich eine ganze Menge passiert, ne?
Ja, definitiv. Um das mal weiterzuführen, du hast ja darüber gesprochen, auch so ein bisschen, weil es vor allem immer wieder in letzter Zeit und im vergangenen Jahr auch Momente gab, wo man gesagt hat, okay, hold up. Was macht ihr denn jetzt da? Also in Bezug auf die Medien so. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
Ja, gerade im letzten Jahr hat man gemerkt, dass eben ist von diesem Punkt aus, wo irgendwie die Fanmagazine gemacht worden, bis jetzt eine Menge passiert ist. Nämlich, dass die Hip-Hop-Medien natürlich auf der einen Seite Konkurrenz gekriegt haben, weil die Künstler und Künstlerinnen selbst Kanäle haben, selbst Plattformen haben. 187 braucht keine Interviews eigentlich, ne? Machen vielleicht mal eins für Nico, aber die brauchen das nicht. Aber vor allem gab es im letzten Jahr halt, sind einfach Medien und Künstler krass aneinander geraten, weil die Medien gesagt haben, okay, wir haben hier mal einen kritischen Standpunkt. So, wir widersprechen dem Künstler mal. Eine Zeit lang sah es für mich so aus, als ob die Medien eigentlich, also die Hip-Hop-Medien jetzt eigentlich so ein bisschen, also so nicht alle und immer, aber es war viel, viel auch Promo und PR-Verlängerung dabei. Ne? Das war ja, relativ ja, unkritisch, also das war kein klassischer Musikjournalismus. Da wurden Leute eher wohlwollend behandelt und wenn jemand kritisch war, dann war der auch recht schnell raus und wollte dann auch keine, also man wollte dann auch keine Interviews mehr mit der Person machen. Und naja, und dann gab es halt einmal immer wieder hiphop.de, die Flair und Cashmo widersprochen haben. Rap.de, das es mittlerweile, glaube ich, so auch nicht mehr gibt, hat auch ganz klassisch immer schon kritische Haltungen zu was gehabt. Also damals mal eine Aussage von Flair über, dass Farid Bang doch als Einwanderer glücklich sein sollte, in Deutschland zu leben irgendwie. Ne? Da hat dann Rap.de auch richtig, richtig ausgeteilt und ist einfach kritisch geworden. So. Und da ist die Frage, so irgendwie habe ich das Gefühl, die Künstler sind das nicht, die sind das nicht gewohnt. So, es ist erstmal ein tiefer Graben da plötzlich, ne? So, hey, ihr seid doch eigentlich von uns, wieso seid ihr jetzt so kritisch mit uns? Ihr müsst uns doch eher nach außen verteidigen, also eher den, ne, dem Feuilleton sagen, ey, pass auf, wir sind hier Hip-Hopper, wir machen das anders. Und die Online-Plattform, also hiphop.de und auch die großen anderen, die haben natürlich auch, ja, die haben Werbedeals, die haben Partner, die haben, also die können jetzt nicht mehr so aus meiner Sicht die ganz kritikfreien PR-Verlängerer der Künstler sein. Das funktioniert eben nicht mehr so.
Ja, klar.
Das heißt, irgendwie will hiphop.de, wollen rap.de, also wollen das, gibt es jetzt eine Bewegung Richtung ernsthaften Musikjournalismus und was bedeutet das für die Künstlerinnen und Künstler, die wiederum auch sagen, hey, eigentlich brauche ich euch gar nicht mehr für meine Reichweite. So, wie geht das weiter? Ne? Da gibt es einen riesigen Clash.
Ja. Also ja. Können wir ja auf die ganzen Punkte gleich ein bisschen genauer eingehen. Sosa, wie siehst du das und wie hast du das wahrgenommen in letzter Zeit?
Also ich glaube, dass sich grundsätzlich die Medienlandschaft im Hip-Hop natürlich krass verändert hat durch digitale Medien, ne? Also YouTube und die ganze Bewegung hin zu Interviewformaten, die eigentlich heutzutage ja alles dominieren, so, wo eigentlich diese viralen Momente auch irgendwie geschaffen werden für Deutschrap, so, sei das jetzt in irgendwelchen Flair-Interviews mit Nico oder in irgendwelchen hiphop.de 16-Bars-Formaten oder natürlich TV-Straßensound. Neuer Player, so auch mit einigen 100.000 Abonnenten bei YouTube, jemand, der extrem konsumiert wird. Die Frage ist natürlich, ist das Journalismus so? Für mich erstmal grundsätzlich auf eine Art ja, es ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was man vielleicht in der Journalismusschule lernt, das zum Thema so ein bisschen Differenzierung zwischen demjenigen, der da die Fragen stellt und dem, der da sitzt und sie beantwortet, weil man definitiv in einigen Interviews das Gefühl hat, also hatte, aber immer noch sicherlich hat, dass das ja eigentlich Werbe, also PR quasi Maßnahmen sind für die Künstler so. Ja, ich glaube auch, dass es halt eben ein bisschen kritischer wird und gerade diese CashmoX Sache war glaube ich so ein bisschen vielleicht so ein Meilenstein irgendwie.
Ja. Wollen wir noch einmal ganz kurz für die Leute in zwei Sätzen aufdröseln, was da passiert ist? Cashmo hat einen Track gemacht. Wo er im Grunde genommen auf seine deutschen Wurzeln eingeht und ja, so ein bisschen das Fremd im eigenen Land-Ding, ging das in die Richtung oder wie war das? Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Aber so ein bisschen, ne?
Ja, es ist ein vielfältiges Gespräch, aber der Tracker ist Allmann. Er hat erstmal, sagen wir mal, in der ersten Strophe erzählt er davon, sozusagen bei ihm auf der Straße groß zu werden mit Kriminalität und da als sozusagen deutscher Achim da völlig outnumbered zu sein und eben krass, ja, kämpfen zu müssen, so. Und der Rest, also da, das finde ich erstmal so, okay, das ist sein Leben, ne, jede, auch, da hat auch lustigerweise kein Street-Rapper aus ganz Deutschland widersprochen, alle waren so, ja, okay, kennen wir aus unserer Gegend auch, ne, aber dann fingen so Aussagen an, wie irgendwie, man, dass, ja, dass die Deutschen irgendwie nicht sagen können, was sie sagen wollen, und ist klang auch so ein bisschen mit, so, okay, jetzt muss auch langsam mal so, so ein bisschen dieses Thema so Schlussstrich ziehen und okay. So, ne? Also man braucht, wie gesagt, Cashmo eigentlich, also man kann ihm eigentlich nichts wirklich andichten, wenn man seine Geschichte, ich kenne ihn aus seinen YouTube-Formaten eben auch schon länger und verfolge ihn schon länger, und er ist eigentlich so gegen jeden Widerstand erhaben, jetzt irgendwie mit dem rechten Gedankengut zu liebäugeln, überhaupt nicht. Aber trotzdem hat er da mit dem Track Dinge gesagt, wo der ein oder andere halt oder die ein oder andere auch krasse Probleme mit hatten. Also wo man zumindest drüber diskutieren kann. So, ne? Es geht nicht darum, jetzt da irgendwie ein riesen Bashing zu verteilen, klar, aber klar. Eben zu sagen, okay, wenn du so einen Track machst, dann ist das diskussionswürdig, und ich glaube auch am Ende des Tages hat es ihm promomäßig auch überhaupt nicht geschadet. Aber hiphop.de hat dann eben recht gepfeffert geantwortet und hat halt gesagt, dass das zieht halt Leute mit rechten Gedanken gut an, und das zieht die in unsere Szene, und in unserer Szene können wir per se einfach damit mit Rechtsradikalen auf die, können wir generell über das Gedankengut können wir verzichten. Oder auch gab dann noch ein kritisches Gespräch mit Steiger, der dann ein bisschen wohlwollender gesagt hat, ja, pass auf, so, du weißt schon, dass die Rechten sich auf einzelne Aussagen, die du da machst, beziehen und sagen, siehst du hier, der sagt das auch. Und also, ne, also da, aus meiner Sicht einfach eine sehr, sehr diskussionswürdiger, ein sehr diskussionswürdiger Track, und es ist auch gut, darüber Diskussionen zu führen, aber Hip-Hop.de hat halt eben schon recht heavy geschossen, und dann hat Cashmo sich eben auch, Selbstschutz natürlich, auch Karrieregründe, sich heavy verteidigt und ist in die Offensive gegangen, und dann ging halt ein riesiges Fass auf, sag ich mal. Ne? Das war, und da steckte halt viel drin, da steckte nicht nur der Journalist und der Rapper, sondern da steckte aus meiner Sicht auch so der Street-Junge und der Nicht-Street-Junge. Mhm. Ne, die ganz, ganz verschiedene Lebensrealitäten haben. Und dann, ja, man merkte so, in der Diskussion gibt es dann andere Gräben und Brüche, die plötzlich so aufbrachen, über die wir ja vielleicht jetzt auch noch gleich weiterreden. Ja.
Ich finde, dass man im ersten Moment natürlich irgendwo darüber reden kann oder auch reden sollte, okay, wie legitim ist eigentlich der Begriff Journalismus dann in der Hip-Hop-Berichterstattung noch so? Ne? Wenn es halt dann nicht auch Leute gibt, die sagen so, ey, halt, hold up, stopp. Weil du ja schon gesagt hast, okay, ja, ne, Kanäle haben die Künstler mittlerweile selber, wobei ich da auch mal sagen muss, okay, Digi, das ist schon ein Unterschied, wenn du mit 15.000 Follower auf Instagram ankommst und dann hiphop.de oder Backspin dir mal Shoutouts geben und so weiter und so fort, um auch die mal ein großes Interview machen. Das bringt dir was, so, ne? Es ist nicht mehr so, dass du einfach sagen kannst, ich brauche die gar nicht mehr. Ich glaube, dass aber dieses Startschuss-Ding, dafür brauchst du nicht mehr. Also früher, ne, weißt du ja selber aus deiner eigenen aktiven Zeit, so, ja, du konntest 150 Platten pressen oder vielleicht auch mal 500 und die irgendwie an Homies verteilen und spread the word, so. Dann kam irgendwann YouTube dazu. Aber davor musstest du irgendwie Connections kriegen und hast Tapes rumgeschickt und so, ne, um überhaupt mal irgendwo zu landen, so. Auf der einen Seite bei den Plattenfirmen, auf der anderen Seite halt bei den Journalisten. Ich glaube aber trotzdem noch, dass sie noch eine Relevanz haben als Kanal. So, klar, die Frage ist, wie lange das dauert. Weißt du, wendest du dich eher an die großen Künstler, dass wenn du als kleiner Künstler versuchst, irgendwo zu landen, wendest du dich vielleicht eher an die Großen, um zu sagen, ey, kannst du mir mal einen Shoutout geben oder sowas? Funktioniert in der Summe eher nicht so gut, glaube ich. Da hat sich das Gewicht schon verändert. Der andere Punkt ist natürlich dann, wie du zu Recht sagst, okay, können die sich das überhaupt noch leisten, zu sagen, yo, wir haben uns mal deine Platte angehört und sorry to say, aber A, es ist Bullshit, was du da redest, oder zweitens ist es musikalisch völlig irrelevant. Oder müssen sie die halt immer gut hinterherreden so, oder gut nachreden, so, ey, geiler Typ, geile Mucke, bla bla bla, weil du sonst irgendwie selber sagst, ja, einen Stecker gezogen und fuck you, und so mit Social Media, wenn du sagst, du setzt mal einen Hate-Text gegen irgendwie eine Plattform ab, so, wo man ja auch immer nicht weiß, okay, was stimmt und was nicht, weil es am Anfang immer Aussage gegen Aussage ist, ist das für solche Medien, glaube ich, auch gefährlich, rein aus dem wirtschaftlichen Punkt so. Und ich glaube, dass wir irgendwo an so einem Scheideweg, glaube ich, irgendwo sind. Also du kannst, glaube ich, wenn du wirklich davon redest, damit Geld zu verdienen, mit Hip-Hop-Journalismus, da sind wir, glaube ich, zum größten Teil dran vorbei. Ja, sondern du musst dann wirklich zusehen, okay, wie kann ich irgendwie Deals machen, dass mein Content beworben wird, ne, wie du auch gesagt hast, irgendwie Partnerschaften einzugehen, Werbedeals abzuschließen, so. Und da stellt sich dann ganz schnell die Frage nach irgendwie objektivem Journalismus. So. Ich glaube, den kannst du relativ vergessen. Letzter Punkt noch. Die allgemeine Thematik ist da natürlich auch, und das haben wir nicht nur im Hip-Hop-Journalismus, sondern generell auch, wie Meinungsmacher funktioniert mittlerweile, so, ne? Also, weißt du, wenn drei Leute mit einem Social-Media-Kanal von 1 Million Follower Y sagen, dann kannst du als kleiner Künstler, kannst du als vielleicht auch Wahrheitsinhabender mit 100.000 Followern und Position X, kannst machen, was du willst. Die andere Meinung wird erstmal vorherrschen. So, ne? Das spreadet, glaube ich, auch so ein bisschen in die Musikkultur ab und führt dann, glaube ich, auch genau zu solchen Sachen, dass die Leute immer mehr Ja sagen, also die Hip-Hop-Medien, so, ja, ist ja nur ein Track gemacht und hier und da und da. Und da sticht das dann mittlerweile so krass raus, dass wenn so ein Medium halt sagt so, ey, hold up, das finden wir eigentlich nicht so geil. Wobei natürlich jetzt die Thematik bei diesem ganzen Cashmo-Thema natürlich auch so gesamtgesellschaftlich brisant ist und auch völlig zu Recht sofort verurteilt wird und das auch immer sollte. Aber das in der Summe, glaube ich, auch dann eine Problematik darstellt, wenn die Leute das halt nicht mehr machen, weil sie halt Geld verdienen müssen. So, das waren jetzt mal meine 5 Minuten gelabert zu dem Thema.
Nee, auf jeden Fall richtig. Also ich glaube, es gibt da 2 Punkte für mich, die wozu ich da eingehen würde. Einmal ist natürlich diese Sache mit dem, wie sollen sie ihr Geld verdienen, in Verbindung mit krediblem Journalismus so. Und das ist natürlich etwas, was, wie du richtig sagst, nicht nur im Hip-Hop so ist. Man hat natürlich vor allem auch, wenn du mit so Künstlern oder nehmen wir mal Fußballer, also Sportjournalismus, die haben natürlich immer damit zu kämpfen, dass sie auf der einen Seite berichten müssen, das wissen auch die Spieler oder die Rapper, aber auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch im Idealfall gute Sachen sagen, weil ansonsten hat irgendwann Spieler XY oder Rapper XY keinen Bock mehr mit dir zu reden. So, das ist halt eine Realität, die es gibt. Das in Verbindung mit, die sind selber Absender, also was Leon auch sagte, dass sie das eigentlich nicht mehr brauchen. Ich meine, dazu passt so ein bisschen ganz anderes Thema, aber Tesla hat vor ein paar Wochen oder Monaten ihre PR-Abteilung abgeschaffen. Das heißt, die machen nur noch quasi Kommunikation über Twitter von Tesla, Twitter von Elon Musk und alles, was so drumherum dazu gehört. Vielleicht, wenn die New York Times Glück hat, kriegt sie mal ein Angebot von irgendjemandem von Tesla, mal mit jemandem zu reden, aber so. Und die kommunizieren dann halt selber. Und das ist natürlich auch vorstellbar, beziehungsweise ist natürlich etwas, was sich komplett geändert hat, wenn früher die Juice oder die Backspin irgendwas über dich geschrieben hat, dann stand das da und du konntest nicht einfach auf Instagram kurz live gehen und das klären so. Dadurch wird das nochmal dramatischer. Und letzter Punkt, Rapper, glaube ich, schauen aber immer noch drauf, was diese Medien schreiben. Das war heute so, das war vor 20 Jahren so. Die lesen das, die bekommen das mit und wenn dort steht, dass das Album scheiße war, dann catchen die halt Feelings vielleicht und haben keinen Bock mehr, mit denen zu reden. So. Und das ist natürlich, ja, das ist eine Problematik. Da muss man entweder durchziehen und credible sein oder sagen, okay, dann geben wir lieber 3,5 statt 3.
Ja, ich glaube, das natürlich da auch gerade im Hip-Hop. Also wissen wir ja alle und auch aus eigener Erfahrung, dass das alles auch Vitamin B ist, ne? So, also da reden wir ja nicht von Verlagen oder ähnlichem in dem Sinne, sondern Digga, das ist alles Connections. So, ey, hast du mal die, der will mit dir mal reden und bla 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 und mit wem muss dann, ey, hier gib mir die Handynummer von dem, ich ruf den mal an, die schnacken und dann weißt du so, das ist ja nicht wie wenn, keine Ahnung, der Spiegel oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder die New York Times irgendwie eine Anfrage per Mail schickt, die du dann beantworten kannst und kommst irgendwie an eine Redakteurin, Redakteur oder eine Chefredakteurin oder Chefredakteur, keine Ahnung, weißt du, so das ist da alles nochmal viel, viel persönlicher. Und das führt dann natürlich auch dazu, wenn du da irgendwie dich hinstellst und sagst, ey Digi, to be honest, dein Album war wack, dann sagt er, ja, okay, Digga, dann brauchen wir auch nicht mehr reden. So, weißt du, ist ja einfach gefrontet so und ey, diss mich nicht so, dann zieh ich halt meine Konsequenzen und fick dich, indem ich dir halt sage, so, ey, dann reden wir halt nicht mehr miteinander und du kriegst keine Klicks mehr. Das ist, glaube ich, einer der Punkte.
Worüber sich aber auch Rapper immer wieder in den letzten Jahren beschwert haben, ist eben zu sagen, so, ihr Hip-Hop-Medien, ihr supportet uns nicht, ihr supportet die Culture nicht, ne? Weil die Kultur in gerade in Deutschland ja schon eine lange Historie hat, von dem Rest der Medienlandschaft ein bisschen belächelt zu werden. Also bis dann Feuilleton endlich mal Haftbefehl verstanden hatte, das dauerte auch ein bisschen. Das heißt, wir wurden eigentlich immer gering geschätzt von den größeren Medien. Das war immer ganz so kurz die
These, ich will dir, also ich falle ins Wort, aber ja. Sie haben es immer noch nicht verstanden. Sie werden es auch nicht verstehen, glaube ich.
Es gibt aber, glaube ich, die ein oder andere Person, das hat auch mit dem Alter zu tun, ne? Die dann aber einfach
in der Allgemeinheit, weißt du, so das Mainstream-Media wird das nicht, das kannst du vergessen, so.
Grundsätzlich hast du recht, wenn man so dieses Thema RTL und so, also dann ist klar, ist vorbei. Aber ich will nicht sagen, dass eben der ein oder andere gute Feuilletonist einfach die das dann mal checkt, was da passiert. Aber ich sag mal so, unser Reflex in der Szene war immer, uns eigentlich nach außen zu verteidigen, weil die nicht verstanden haben, was irgendwie für eine unglaubliche Beauty oder was die Schönheit dieser Kultur eigentlich in der Gänze ist. Und Leute immer gesagt haben, ja, aber ihr benutzt diese Wörter und ihr macht so und ihr macht so und ihr macht so. Und wir mussten eigentlich uns immer gegen, es war immer so diese Diskussion so auf einer Ebene führen. Von der anderen Seite wurde die Diskussion auf einer Ebene geführt, wie zum Beispiel Killerspiele machen Kinder aggressiv oder so, ne? Also das war so, ja, aber ihr benutzt böse Wörter, ja, aber ihr so, ne? Deswegen haben wir eine Verteidigungshaltung und deswegen gibt's auch so Leute wie Falk Schacht, die dann immer wieder die so eine Schnittstelle sind, ne? Die sind so ein bisschen aus der einen Welt, genug Journalist, genug so, ne? Können mit so einem Abiturientensohn von der FAZ zusammensetzen und dem Hip-Hop erklären, der versteht den und ist eben dann durch und durch Hip-Hop und kann deswegen auch für die Szene sprechen. Und das ist auch oft passiert, ne? Aus dem Selbstverständnis kommen wir, so nach dem Motto, ey, draußen versteht uns eigentlich keiner, deswegen müssen wir irgendwie uns ein bisschen schützen und denen erklären, was da Phase ist. Und das ist so ein bisschen anders geworden, weil dann, aus den Gründen, die eben auch genannt wurden, die Medien dann eben auch sagen, ey, wir nehmen einen anderen Standpunkt ein und sind mal sehr, sehr kritisch, so vielleicht.
Ja, ich glaube, dass wir da so ein bisschen eher in diese Richtung gelaufen sind, nämlich dass auch Mainstream-Medien einfach gemerkt haben, es geht nicht größer als Hip-Hop gerade, so, ne, auch von der Zielgruppenrelevanz, was Klicks und so weiter angeht, wenn man mal ganz ehrlich ist, so, wenn beim Spiegel Online steht, Rapper Jizzes zu 2 Jahren Haft verurteilt, so, oder Rapper Jizzes muss vor Gericht, so, dann klickt sich das, Digga, die haben einen Titel mit dem gemacht. So, die haben den, ne, als irgendwie Symbolbild der Gangster-Rap-Welt haben sie einen Spiegeltitel gemacht. Und das haben sie zu einem Zeitpunkt gemacht, wo natürlich das eigentlich schon total angekommen war, auch in der Mitte der Gesellschaft, die ganze Thematik. Durch Leute wie uns, sind wir mal ganz ehrlich. Aber trotzdem haben sie auf eine Art und Weise darüber berichtet, wo du dann das, was du gerade angesprochen hast, du den Artikel gelesen hast und hast immer noch gedacht so, jo Leute, da habt ihr lecker recherchiert und ja, wir wissen alle irgendwie, da rennen 81er rum und hast du nicht gesehen und Verbrechen und bla und bli und blub. Aber ihr checkt es immer noch nicht. So, und ich glaube, dass diese Schublade drunter, die du auch vorhin angesprochen hast, was so dieses RTL und Bildniveau und so, Rapper-Flair schlägt Journalist zusammen. So, ja, Dicker, wenn Rapper-Flair halt am Kudamm steht und dem eine Kamera in die Fresse gedrückt wird, ist es auf zu keinem Zeitpunkt der Welt eine Situation, man sagt, es ist gerechtfertigt, dass er ihm einen in die Fresse haut.
Flair kommt wie advertised. Flair ja. Niemals. Oder viel von Rap kommt wie advertised. Es ist so, ey, dann Ne? So,
man muss aber auch fairerweise sagen, für die Mainstream-Medien, dass sehr viele Rapper oft sehr viele peinliche Sachen machen und deswegen auch eben in den Fokus geraten. Und dann wird sich natürlich auch drüber lustig gemacht, wenn ein beispielsweise Haftbefehl sich ins Bein schießt, so, weißt du? Und das ist jetzt nicht gesagt, dass das irgendwie peinlich war, aber das ist eben, wenn sowas passiert oder das Flair-Ding oder das Bushido-Ding, und natürlich hast du recht, natürlich bringt das Klicks, weil die wissen genau, wer die Superstars sind bei den Jugendlichen, dass das
ich
eben
nochmal um eins so. Ganz kurz, eine Situation, die das immer so am besten beschreibt, das war, was weiß ich, wann das war, Alter, da waren die 187er das erste Mal beim Echo, glaube ich, so. Ne, und da habe ich einen Artikel am nächsten Tag, glaube ich, in der FAZ oder so gelesen, also online gelesen, wo der Redakteur einfach geschrieben hat, was für eine Kackveranstaltung. Wie wack geht es eigentlich noch? Wir sitzen hier und reden von Musikkultur und feiern dann irgendwelche Schlager-Achis ab. Es wird nochmal irgendein Dulli aus England eingeflogen, der den Preis sowieso nicht interessiert, so, weißt du? Und das Einzige, was an diesem Abend für so ein bisschen Charisma und Entertainment gesorgt hat, waren so 5 oder 10 Typen, die da saßen, tätowiert und so ein bisschen Randale gemacht haben. Und das waren die Jungs von 187 mit Entourage, so. Weil die irgendwie mal ein bisschen Stimmung reinbringen und nicht auf die Bühne gehen und sagen, ey, ich danke meinen Produzenten und meiner Familie und meiner Frau, ohne die hätte ich nichts geschafft, sondern die sind auf die Bühne und sagen, ey, Leute, das ist erst der Anfang und wir waren noch nie beim Echo und uns wurden leider unsere Joints weggenommen, deswegen ist alles ein bisschen wack hier, aber wir sorgen dafür, dass jetzt gar irgendwie sowas, weißt du? Und das ist, glaube ich, auch immer wieder so ein großer Teil davon, dass wenn du in bestimmte Felder von Medien reinkommst, durch das Interesse der Allgemeinheit, versuchen diese Medienfelder, die auch durch Leute gemacht werden, die einen bestimmten Bildungsstandard, Horizont, Wohlstandshorizontstandard haben, werden diese so gemacht, um das dann auch wieder so zu erzählen und zu umschreiben, dass es für das gleiche Publikum auch passt. Und dann stimmt es schon wieder hinten und vorne nicht, weißt du?
Ja, da treffen ja sowieso Welten aufeinander auf diesen Echos und Bambis. Und also das ist dann aber auch genau diese Welt, die ich meine, die eigentlich, wie du sagst, Hip-Hop nie verstanden hat und wo Hip-Hop eigentlich streng genommen auch immer einen Fick gegeben hat, ob die uns verstehen. So, ne? Das ist völlig egal, ob die Leute von Bambi uns verstehen. Aber natürlich, je mainstreamiger die Welt wird, Hip-Hop wird, je mehr Mitte der Gesellschaft ist das ein größeres Thema, aber ey, das, was da halt wirklich drin liegt, und das merkte man dann eben auch, als Hip-Hop.de versus Cashmo explodierte und dann Falk, Schacht und Wasabi damit rein sich dazu geäußert haben, leider auch ein bisschen, also teilweise für Falks Verhältnisse etwas schlecht recherchiert, hat dann irgendwie über Cashmo geredet, der irgendwie auch, ja, der kommt irgendwie aus Frankfurt und so, und das war halt so, ja, nee, der ist halt, kommt aus der Nähe von Aachen, und das ist so, da merkte man so, der hatte sich da nicht gut vorbereitet, und dann hat Cashmo ihn halt auch komplett zurückattackiert, und was bei der Geschichte rauskam, war einfach, wir reden, und das ist eben auch Thema bei diesem Verhältnis von den großen Medien und Hip-Hop, wir reden irgendwie über unterschiedliche Lebensrealitäten, unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Backgrounds, und das ist, glaube ich, das, was auch, wenn du Oliver Marquardt von Rap.de oder auch Toxic Cargol von Hip-Hop.de mal betrachtest, das sind das halt Leute, die genug wissen davon, ne, was auf der Street geht, aber die nun mal nicht daher kommen, genau wie Falk Schacht. Also wenn du Falk seinem ersten Interview mit Flair und Bushido 2003 oder 2004 siehst, dann merkst du, Falk mag die nicht, ne? Und er versucht trotzdem seinen Job zu machen, aber tief in sich mag der die nicht. Das kannst du beobachten bei jeder Abiturienten, Abi-Fete, wo zufällig mal so 4, 5 Jungs aus dem Block irgendwie vorbeischlendern und sagen, da wollen wir auch mal rein, da sind die Mädels so, oder keine Ahnung, so. Mhm. Dann merkst du, wie die Welten aufeinandertreffen, ne, so diese, weißt du, wenn auf einer Abiturientenparty ein paar Jungs vom Block aufschlagen, ey, so dann,
ohne Frage.
Dann so, ohne Frage. Und das passiert gerade, glaube ich. Also bei allen diesen Diskussionen sind wir immer ziemlich schnell bei dem Punkt, dass Cashmo sagt, ey, Alter, was wisst ihr denn von der Straße, Mann? Was wisst ihr denn davon, von meiner Geschichte? Ne? Und die Abiturienten, Journalisten bringen andere Argumente an, sagen, ja, das kann ja sein, aber ne, so, und haben auch, und ich habe das, und ich habe das Gefühl, zwischen diesen beiden Welten gibt es keine Kommunikation. Ja, aber so, es gibt niemanden, der diesen Standpunkt vereint. So.
Das Problem daran finde ich, dass das gilt natürlich auch für die Hip-Hop-Medien, klar, aber auch für die Mainstream-Medien und die großen Medienhäuser und so, dass das doch genau der Job eines Journalisten ist. Zu recherchieren und zu gucken, okay, in was für einer Lebenswelt bewegt er sich so und wo kommt der her? So, und warum ist der so, wie er ist? Und was ist die ganze, was ist die ganze fucking Story? Und das, da stehen wir ja häufig da und sind so, Digga, was labert ihr denn eigentlich da vor euch hin? Ihr checkt doch gar nicht, was abgeht. So. Und das
für die weißt Großen du, stimmt das. Für die Großen hast du recht. Aber das Ding ist, dass der Toxic von hiphop.de, der weiß genug von allem. Das ist eben das Thema. So, also ich glaube, man um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, man missversteht sich. Ne? Mhm. Man, die eine Partei sagt das eine, die andere Partei sagt das andere und wir sind schnell bei, was hast du Abiturienten für eine Ahnung vom Blog? Und du merkst eben auch, die Jungs vom Blog haben halt auch nicht wirklich eine Ahnung von dieser Art von Diskurs in so einem neuen deutschen Mittelstand. So, ne? Das ist so, das sind zwei Welten, die im Hip-Hop, im deutschen Hip-Hop immer schon krass gegenüberstanden. Ne? So, also damals, als Akko reingekommen ist und oder selbst schon in Berlin, MOR und Savage und dann erstmal Fettes Brot und Deichkind natürlich komplett weggefrontet haben und quasi diesen Mittelstands-Hip-Hop. Es gibt irgendwie immer nur, also diese beiden Welten verstehen sich nicht. Und ich glaube, das liegt dran, dass die Lebensrealitäten halt krass unterschiedlich sind von Leuten, die im Block aufwachsen oder in einer relativ normalen Mittelstandsgegend. Und es gibt Leute, die vereinen das so ein bisschen. Die haben so aus beiden Welten Erfahrung. Und diese Leute fehlen mir in der Diskussion, habe ich das Gefühl. So, da, also, ne, dass es Leute gibt, die dieses Missverständnis auflösen können, dass dann, weil ich fand, wie, ich fand es erstmal okay, wenn Cashmo seinen Track macht, so wie er ihn macht. Ich, ne, habe ich in einer anderen Folge auch schon gesagt, dass ich den teilweise kritisch sehe, aber dass ich Cashmo als, einfach erstmal als Artist auch total sympathisch finde. So, und dann das Hip-Hop.de, dann, ne, dass der den Track macht, ist erstmal okay, das Hip-Hop.de dazu, was sagst, erstmal okay, aber was, alles, was danach passiert ist, ist so, ey, Alter, was macht ihr so? Weißt du, also wie, auf was für Ebenen das explodiert?
Ich glaube, das ist aber auch ganz stark thematisch abhängig. Also weißt du, da reden wir natürlich auch über eine Rassismus-Thematik, Diskriminierungsthematik und so weiter und so fort. Und es ist ja auch gesamtgesellschaftlich zu betrachten mittlerweile. Es gibt keinen Diskurs mehr. Weißt du, es gibt Schwarz und Weiß. So. Und dann wird, jeder brüllt seine Meinung so laut es geht. Und wer am lautesten brüllt, hat recht. So hat man ja so ein bisschen das Gefühl. Weißt du, was ich meine?
Total.
Also zumindest geht es mir so in vielen Thematiken. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie in andere Gefilde abrutschen, aber mit der ganzen Situation, wie wir sie gerade auf dem Globus haben, gibt es da viele Punkte, wo man einfach häufiger auch das Gefühl hat, wo man denkt so, ja, aber ganz kurz, können wir mal darüber reden? Oder hat jetzt nur jeder seine Meinung? So.
Das ist aber auch ein Punkt, finde ich, der in den letzten Jahren im Deutschrap auch richtig krass geworden ist. Das ist halt auch so um... Also Promo wird heute auch gemacht mit irgendwelchen Headlines, so, ne? Also die ist irgendwas, keine Ahnung. Man rückt quasi alles in den Fokus, außer so die Musik. Und natürlich ist es immer noch wichtig, Videos zu releasen, die ballern und irgendwie am Ende des Tages geht es um Musik. Keiner hört sich Musik nur an wegen irgendwelchen Geschichten. Aber zur Promo eben, quasi zur Vermarktung gehört heutzutage auf jeden Fall auch Rap-Update, und irgendwelche geilen Sachen in irgendwelchen Interviews raushauen, so. Genau, aber man kann eben diese Momente auch auf Social Media schaffen, so. Das heißt, auf seinen eigenen Kanälen. Das heißt, da ist man wieder an diesem Punkt, man braucht dafür eigentlich die gar nicht. Weil wenn jetzt irgendein Rapper, Kapi, hat Bock, sich Journalist XY einzuladen und jeden Freitag auf seinem Instagram mit dem als, sag ich mal so, Build-up vor seinem Album-Release irgendwie ein Interview, 10 Minuten bei Insta Live oder so zu machen, kann er ja machen. Hat er auch irgendwie wahrscheinlich 100.000 Zuschauer und das sind auch Numbers, auf die kommt auch nicht 16 Bars oder wer auch immer gerade so, ne? Das heißt, da ist man wieder dabei, bei dem Punkt. Und die klassischen Medien, um darauf noch einmal kurz einzugehen, das ist halt ein kompliziertes Feld. Ich glaube, Leon hat völlig recht vorhin gehabt, dass in einigen Redaktionen sitzen jetzt halt auch Hip-Hop-Heads, so weißt du. Deswegen ändert sich manchmal auch die Art und Weise, wie über Hip-Hop geredet wird. Safe, so. Das kann man schon merken. So dieses komplett Maxi-King-Werbung-mäßige Yo, yo, Alter, was geht? So, weißt du, dieses so richtig peinliche, so, entzerrt sich langsam so ein bisschen. Und es wird so ein bisschen mehr gesehen, okay, guck mal, OG Kimo, Disaster, Megalo, Motrip, Sammy Deluxe, Cool Savage, keine Ahnung, wie, Sido, so, das sind alles Leute, die kann man einladen zu einem Format, ob man Print oder TV-Medium ist. Und das sind ernsthafte Gesprächspartner, die wirklich auch Stimmen sind für die Unterschicht, für die Jugend, für uns, für Hip-Hop-Heads. Und das ist, glaube ich, so am Entwickeln. Also ich würde nicht sagen, so wir können es komplett vergessen, dass die FAZ jemals Hip-Hop versteht, weil wer weiß, wie in 20 Jahren die Gesellschaft an sich zu Hip-Hop steht, weißt du? Aber ich glaube schon, dass es immer noch so ist, dass in weiten Teilen natürlich die Culture nicht verstanden wird. Und ich glaube, das merken wir ja auch bei dem ein oder anderen Gespräch im Alltag, bei der Arbeit oder bei mit wem auch immer, der definitiv, nicht so definitiv wirklich im Game ist, die dann immer wieder verwundert sind über die direkte Art und die Art und
Aber Weise, das ist eben, so. Ich meine, ich will das auch nicht zu hochtragend formulieren, aber das ist eigentlich die Essenz für mich, ne, dass wir reden über jetzt einen Diskurs in Hip-Hop, aber wir reden auch über, ja, wie gerade in einer Stadt wie Hamburg, die so, sagen wir mal, sehr, weißt du, mondäne, teure Stadtviertel hat und sehr dreckige und sehr arme, und die sind oftmals irgendwie nur 5 oder 10 Minuten entfernt voneinander, dass du halt merkst, dass die Leute in so krass unterschiedlichen Realitäten leben, ne? Also wenn du...
Ich war heute im Jenischpark, Digga. Wow. Wow.
Unnormal geil.
Aber die Leute, die da rumlaufen, das ist einfach weird.
Zum Beispiel meine Altenhut in Barmbek, direkt nebenan ist Stalshoop, große Hochhaussiedlung, und ich bin immer mal gern spazieren da. So, ich bin da irgendwie ganz gern. Ich war in meiner Jugend da schon gern. So, und aber wenn du in Stalshoop bist, dann merkst du, das ist so eine Realität für sich, auch weil es so ein abgeschlossenes, riesiges Trabantenviertel ist, ne? Da herrschen, also muss man ja keinem erzählen, der wirklich in solchen Gegenden groß wird. Das ist eine eigene Welt dort. So, und ich glaube, dass es schon sehr oft so ist, sowohl moderne Hip-Hop-Journalisten als auch klassische Feuilleton-Journalisten. Es gibt immer so eine Art von Distanz zu dieser Welt, weil eigentlich streng genommen haben sie Schiss vor dieser Welt, weil sie eben, das ist einfach, sie verstehen diese Welt auch nicht. Und damit natürlich auch die Ausdrucksformen, die aus dieser Welt kommen. Und das, da gibt es einfach krasse Berührungsängste, und da wird dann eher mal mit, also ja, da passiert dann so.
Ja, in dem Moment, wo du dich erstmal was lustig machen kannst, ist es einfacher, das abzuwinken, so, ne? Also das als First Weapon of Defense so ein bisschen.
Und dann, wenn du merkst, dass es feiern muss, feierst du es so ironisch. Erinnerst dich, wie die Leute am Anfang angefangen haben, Haftbefehl zu feiern, oder auch damals LMS von Savage. Das war so ein bisschen so, wir wissen schon, das sind Assis, aber wir sind gerade auf unserer Party und jetzt ist es auch 2 Uhr nachts und jetzt bin ich auch betrunken und jetzt schreie ich das auch mal. So, ne? So, das war dann so, da wird echtes Schichtbewusstsein ausgespielt, so, und das ist einfach, das ist das, was mich so weghaut, dass 2020 und 2021 in diesen Diskussionen innerhalb unserer Szene mit Hip-Hop-Journalisten aus diesem Hip-Hop-Bereich und Rappern aus dem Street-Bereich das aufbricht. So, das ist völlig irre, weil das ist eigentlich ein Thema, das wir, also wie ich meinte, Cashmo und
Talk.
Also
aufbricht im Sinne von, kommt auf wieder als Thematik oder verändert sich?
Nee, dass das so in der Eskalation dieser Gespräche so ein eskalierender Faktor ist.
Also wieder so, ne, so deutlich wird, meinst du?
So deutlich wird, dass eigentlich müssten sich ein Toxic und ein Cashmo ziemlich, also ich bin mir sicher, die könnten sich locker hinsetzen und irgendwie ein gemeinsam, also ein gutes Gespräch führen einfach am Ende und sich vielleicht widersprechen, aber ein gutes Gespräch führen. Aber das passiert nicht, weil es geht schnell so nach dem Motto, ja.
Vielleicht, man kann ihnen auch natürlich unterstellen, also das will ich jetzt nicht tun, aber einfach nur von der Idee her, natürlich bringt es hiphop.de auch mehr, so ein Statement rauszuhauen, als zu sagen, Digi, lass mal reden, aufgechillt, so. Weil dann hast du nicht den Skandal, dann hast du nicht die Press, oder dann hast du nicht den Momentum, true, ja, des Wow. Es ist natürlich, guck mal, in vielen Punkten finde ich, dass man eigentlich sagen müsste, Hip-Hop-Medien müssen viel, viel kritischer sein, weil viele Dinge auch einfach problematisch sind, was Rapper vor sich hertragen, was sie erzählen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite wissen wir selber, die müssen auch Geld verdienen und der dritte Punkt, der irgendwo, den wir noch gar nicht so angesprochen haben, ist auch so ein bisschen, okay, wie authentisch ist das eigentlich alles, was wissen wir ja selber, also was in der Hip-Hop-Szene tagtäglich vor sich geht. Und wenn du auf jeden zweiten Scheiß irgendwie nur aufspringst und dann vielleicht dich dazu äußerst, begibst du dich eigentlich auch auf so ein Niveau, wo ich sagen würde zum Teil, boah, Digi, ernsthaft jetzt? So, das sind doch nur Promo-Moves, ganz ehrlich. So, und da ist, glaube ich, auch nochmal so eine Waage drin, weißt du, dass du irgendwie sagst, okay, weiß ich nicht, mir fällt kein dummes Beispiel ein, aber ja, hier Asche mit seinem Identitätsgedöns, so.
Ja.
Da könntest du eigentlich auch sagen, Bruder, das ist so bescheuert alles. Warum? Da brauchen wir im Grunde genommen gar nicht erst anfangen. So.
Ja, Realness-Diskussion brauchen wir gar nicht mehr zu führen. So, ja. Aber ja, warum gibt es? Warum? Ich glaube, ich war ein bisschen Steiger und Cashmo hatten dann auch ein Gespräch. Ich glaube, Steiger ist so jemand, der kennt die beiden Welten, ne? So als so Royal Bunker. Berlin Ex-Label-Besitzer, der ist selbst von, als glaube ich auch in der Rap.de-Redaktion, hat dann einen kritischen Review geschrieben über Blockmonster und dann ist Blockmonster vorbeigegangen und hat ihn ausgenockt. So, ne? So, der kennt diese Welt, also der kennt diese Welt und der kennt aber auch so die, ne, er ist ja auch in ganz vielen so linken Kreisen da und da wird auch klassischer Diskurs und da gibt's Plenum und da wird Protokoll geschrieben und so, ne, also das ist so, aber diese zwei Welten halt, wie eben auf der Street Sachen diskutiert werden und wie in so einem Hörsaal oder in so einer Redaktionskonferenz Sachen besprochen werden, sind eben, da merkst du halt, dass da so Bruchlinien nicht nur in Hip-Hop sind, sondern auch in unserer Gesellschaft, ne? Dass du merkst, eigentlich die Gesellschaftsteile wissen gar nicht, wie die andere Gesellschaftsteil lebt. Und es ist ganz viel auch also es gibt auch ganz viele Vorurteile einfach, ne? In beide Richtungen. So, diese, und mir fehlen so, und da gibt es eben nicht so viele, die das können. Mir fehlen Leute, die vielleicht, und ey, ich hoffe, ich kann es nicht für mich claimen, aber ich hoffe immer auch dazu beitragen zu können, weil wenn du eben in ein paar Klingen blitzen hast sehen, in ein paar Pistolenläufe hast gucken müssen und gleichzeitig irgendwie Abitur und Studium absolviert hast, dann kennst du diese zwei Welten und das kann ich für mich claimen, dass ich das tue, so, ne? Also deswegen ist es einfach so, ich weiß dann so, was Cashmo sagen will und ich habe das Gefühl, ich weiß, was dann hiphop.de oder Toxic sagen will und eigentlich schmerzt es mich, dass die dann nicht, dass die sich gegenseitig nicht zumindest in ihrem Argument verstehen, ne? Selbst wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Das ist einfach
aber ich so glaube, schade. Da sind, glaube ich, auch, wie gesagt, so ein, zwei Perspektiven drin, wo man sagt, okay, lass mal gerade nicht verstehen, ist besser für beide. Businessmäßig.
Ja, aber wenigstens das Gespräch dann eben nicht so abgleiten lassen in so ganz andere Bereiche, wo im Prinzip ja einem nur vorgeworfen wird, du weißt doch gar nicht, wie das ist, mein Leben zu leben, so nach dem Motto. Das ist dann eigentlich, das ist so das Endprodukt, die Bottomline der Diskussion ist so, okay, unsere Lebensrealitäten sind so unterschiedlich, du kannst gar nicht über meine Lebensrealität reden und andersrum auch. Und das ist richtig frustrierend, finde ich so.
Ja, definitiv. Es ist, glaube ich, wir gucken da in eine Zukunft, wo das noch drastischer wird, glaube ich. Weil jeder kann seine eigene Meinung suchen, finden, machen, was ja erstmal cool ist. Nur führt das dazu, dass es da keine Auseinandersetzung gibt, weil du kannst auch einfach alles andere ausblenden, so, ne? Also einfach sagen, so, ja, ist mir scheißegal, ich gehe nur dahin, wo ich die Meinung bekomme, die ich will.
Mhm.
Und dann am Ende des Tages, jeder dreht er vor sich hin, aber keiner hört sich mehr zu. Weißt du, was ich meine?
Man schafft sich selber so ein bisschen seine Informationsbubble, ja. So, ne? Und bleibt dann genau. Auch da drin.
Und das so. Kann eventuell auch so mit diesen klassischen Hip-Hop-Medien passieren, indem die Leute müssen halt auch Cash machen so und dann ja hängst du da halt rum und schreibst das, was im Grunde genommen in den Instagram-Stories passiert, einfach nur runter Und wenn irgendwann was wirklich passiert, wo du sagen könntest, ey, das ist nicht cool von derjenigen oder demjenigen, sagst du, ey, kann ich nicht machen, weil diejenige oder derjenige hat 1,5 Millionen Follower auf Instagram. So, wenn die jetzt einen Post absetzen, so, boykottier mal Medium XY, dann kann das scheiße für uns ausgehen. So. Ich glaube, dass sich das schon da in diese Richtung entwickeln kann. Und ich glaube, letzter Punkt, ja. Ich glaube, dass du daraus entsteht, glaube ich, so eine Geschichte, dass du auch viel mehr personalisierten Journalismus auch im Hip-Hop hast. Also was du ja sowieso schon immer hast, gerade im Hip-Hop, ne, du willst wissen, wer redet da mit wem. Irgendein Achi von irgendwo interessiert dich nicht, sondern du willst, dass das Nico ist. Du willst, dass das Toxic oder ähnliches ist, so, weißt du?
The Culture
ist. Ja, genau. So, also weißt du, dahin geht es, glaube ich, auch generell im Journalismus immer mehr, dass du als Journalist selber musst du eine Figur werden, mit Reach und Akzeptanz deiner Leserschaft, weil sonst wird es schwierig.
Und vielleicht letzte Frage nochmal an Sosa, auch hinsichtlich der Ami-Welt. Ich glaube, den Diskurs hast du da so kaum, ne? Also so Breakfast Club, Charlemagne oder auch DJ Vlad Interviews, wenn du da in der Realität irgendeine Scheiße gebaut hast, wird das die erste Frage sein, wo sie dich kritisch drauf ansprechen, so, was war eigentlich damit? So, ne? Also da gibt's eine ganz andere Debattenkultur, habe ich das Gefühl.
Auch da natürlich so, dass Künstler dann die Radiostations canceln, ne? Dass irgendwelche Künstler nicht mehr zum Breakfast Club gehen oder sowas alles.
Put some respect on my name.
Ja, genau. Das gibt's ja auch. Drake gibt beispielsweise, glaube ich, gar keine Interviews eigentlich mehr, außer vielleicht noch mit hier dem Apple-Kollegen da, Zane Lowe oder wie er heißt.
Mm.
BBC. Genau, aber grundsätzlich richtig, da halt haben halt Radiostations, glaube ich, einfach eine unfassbare Relevanz, genauso wie Printmagazine immer gehabt, so schon in den 90er Jahren, 2000er Jahren. Und heutzutage findet halt vieles auf Instagram und YouTube statt, also so Reaction und solche Personalities wie DJ Academics oder eben auch Joe Budden, ne, mit seinem Podcast oder auch Charlemagne und so. Das heißt, es ist, sag ich mal, eine ähnliche Landschaft, aber so die Interviews, die machen die Künstler eigentlich nur mit diesen Radiostations, fast ausschließlich so, ne?
Und natürlich. Ich glaube, die haben mehr Power. Also, wie du gerade gesagt hast, es hat da viel höhere Bedeutung so. Die Radiokultur ist viel, viel krasser verbreitet, viel mehr Impact. Und Digga, ich weiß gar nicht, Charlemagne, was hat der? Der hat auch seine 13 Mios auf Instagram oder 9 oder so, weißt du?
Ja, safe.
So, Digga, hat Bücher ja geschrieben,
ja, New Digga,
York Times Bestseller und so.
Fronte den, also wenn du den frontest, alles cool, und wenn er nicht zurückfrontet, kannst du als Künstler natürlich sagen, Digga, ich gehe dich zu nicht mehr in der Show. Ja, Digga, der gibt einen Fick drauf. So, dann gehen halt andere zu ihm in die Show. Und weißt du, was ich meine? Die sind mittlerweile independent. Das meine ich mit diesem personalisierten Journalismus. Die sind auf so einem Level. Da ist es ist natürlich nicht egal, so, ne? Es muss natürlich auch reasonable sein. So, ich finde auch die meisten Sachen, die da irgendwie besprochen werden, auch im Breakfast Club, denke ich mir immer so, wow, ist das auch niveaulos. Aber
sie schaffen aber viral Moments, ne?
Genau, also wenn man so.
Ja,
das hat dazu geführt, dass sie halt unabhängig sind. So, dass ein Drake sagt, ja, ich scheiße auf euch. Ja, dann sagen die, ja, Digga, wir scheißen auch auf dich. Wir reden über dich, aber es ist egal, ob du hier reinkommst oder nicht.
Aber da gibt es halt wenigstens mal einen Widerspruch, ne? Also es geht ja nicht darum, dass man irgendwie sich immer grün sein muss, aber es ist einfach so deswegen, also jemand wie Roos sagte eben auch, ich bin kein Journalist, und damit rettet er sich, also weil ich denke auch, ja, Roos ist kein Journalist, er ist irgendwie ein entertainend Dude, so, und alles cool, aber er führt diese Buddy-Gespräche mit seinen Buddies und seinen Rapper-Kollegen, und das ist dann eben auch nicht dasselbe wie in so einem Breakfast Club, ne? Und wenn man deinem Argument oder dem Argument folgt, eben der, ne, der Kanäle der Künstler und den Instas und den TikToks und den neuen Plattformen, dann ist ja eigentlich klar, dass das Ding eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. So, ne? Also ja. so ein Prinzip wie hiphop.de kann dann vielleicht noch, oder Backspin kann dann noch so, also keine Ahnung, ich kann mir die Hip-Hop-Deutschland gar nicht vorstellen ohne diese Medien. Für mich gehören die voll fest dazu, Aber die Frage ist, können die sich halten alle oder gibt es dann irgendwie nur noch, weil früher gab es natürlich ein paar mehr. Jetzt gibt, also es gibt ja schon echt viel weniger jetzt, so, ne? Das.
Also ich glaube, dass man, wir bringen das jetzt hier gleich mal zu einem Ende auch, aber ich glaube, dass erstmal war das schon immer so, dass das kam und ging, so in jeder Kultur. So, ne, man früher, jetzt mal zurück auf die Mainstream-Medien, aber in den 80ern, Digga, da war der Stern, wow. So, heute sagst du, Digga, der Stern ist vergammelt, interessiert keine Sau mehr, so, weißt du, früher haben die krasse Exklusivgeschichten gehabt mit Magnum-Fotografen und keine Ahnung was, so, dann, klar, dann kamen die Hitler-Tagebücher, aber weißt du, was ich meine, so, das hat sich einfach auch geändert, ja, normal, du musst mit der Zeit gehen und das kann sich natürlich, wenn wir da jetzt gerade drauf gucken, wir es ja tun, so anfühlen, dass man denkt, ja, dann haben wir nur noch Morgule oder Morgule ist viel zu groß, aber wir haben nur noch Journalisten-Promis, die dann die Medien machen, auf die sie Bock haben oder die, wo sie sagen, da können sie sich auch mal ein böses Wort erlauben oder weißt du, wie ich meine so. Und die kleineren, die Independent-Leute, die müssen irgendwie allen nach der Schnauze reden. Aber ich glaube, dass da dann auch irgendwann wieder dieser Trigger oder dieser Punkt einsetzt, wo du sagst, okay, Dicker, du bist ein Künstler, machst deine Mucke und du machst Interviews mit Leuten, die immer nur sagen, Bruder, du bist so geil. Sorry, Digga, habe ich keinen Bock drauf. Brauche ich mir nicht anhören. Schock mich nicht. Ich will jemanden, der sich mit dir auseinandersetzt und auch mal kritisch sagt, ey, das finde ich scheiße. So. Weißt du, also da, wo das Publikum wieder hingeht. So.
Deswegen kann ich diese Zane Lowe und Eminem Interviews nicht gucken, weil das, der kriegt dem dermaßen in den Arsch. Ist ey. Das ist so, ist so, ey, Alter, ist ja gut, Mann.
Aber das, glaube ich, ist auch, das ist ein gutes, das ist auch so ein bisschen von mir ein Schlusswort. So, da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es hingeht, einfach alles viel mehr noch auf Social. Und sicherlich wird es auch hiphop.de und Backspin und so noch in 10 Jahren geben, kann ich mir schon vorstellen, aber dann mit geringerem Aufwand, also ohne irgendwelche Magazine zu releasen, halt alles auf Social und Video-based und so weiter und so fort, so im Social Media.
Ja, aber es ist ja schon so Digi, ne?
Also. Genau, das ist größtenteils schon so, aber das wird dann eben noch mehr so sein. Und ja, mal schauen. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es darum gehen wird, immer, was möchten Leute sehen? So, das heißt, Hip-Hop-Medien wie hiphop.de oder wie sie alle heißen, stehen vor der Herausforderung, wie schaffen wir es, quasi Content anzubieten, wo Leute draufklicken, weil dann werden sie auch Werbeplatzierungen bekommen und weiterhin leben und Geld verdienen, so weißt du. Sie müssen halt Inhalte schaffen. Das heißt, was wollen die Leute sehen? Und das gilt es herauszufinden, weil, wie ich gesagt habe, das meiste habe ich das Gefühl im Moment im Hip-Hop-Deutsch-Rap-Bereich in Sachen News sind eigentlich so Schlagzeilen so. Aber vielleicht gibt es ja auch eine riesen Audience, die im Moment gar nicht bedient wird, die irgendwie viel tiefgründigeren Journalismus eigentlich will, aber ihn gar nicht bekommt, so weißt du.
Alter, und genau da steigen wir ein, übernehmen das Game. Ja. Das ist mein Schlusswort.
Ich bin.
Warum nicht?
Ich bin gefühlt halber Analphabet, was meine Texte angeht, Jungs. Das können wir vergessen. Also ich mache die Videos von mir aus, aber Texte
Audio, Diggi.
Okay, Audio, ja. Nee, auf jeden Fall. Ey, ich fand's eine geile Diskussion, Unterhaltung auf jeden Fall. Ist, glaube ich, sowieso nicht abgeschlossen, wie vieles, wo wir uns unterhalten. Aber ich fand's mal geil, jetzt 2021 mal reinzukommen, wieder ein bisschen zu schnacken. Wir sind, Alter, ey, wow, über eine Stunde, ey. Moin.
Ja, aber wir haben, ja.
Ich glaube, es ist richtig Rekord bei uns, oder?
Rekord, ja, Rekord. Wenn hier noch irgendjemand zuhört, Props, vielen Dank auf jeden Fall. Ey, und ich finde, weil ich fand das Thema, was du angesprochen hast, Jones, wo wir uns unterhalten haben, fand ich mega spannend von vornherein. Und ich würde gerne die nächste Folge auch in ein ähnliches Thema leiten. Da sagen wir jetzt noch nichts zu. Aber das können wir gleich mal, wenn die Mics wieder aus sind, darüber sprechen. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Wenn ich jetzt hier nicht noch irgendwann was sagen will von euch Jungs.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben.